Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Volker Storch.
Was ist so das Lebensgefühl von uns heute? Wir sind da ja unglaublich verwöhnt. Wir sind ja unglaublich in Watte gepackt. Aber die Menschen der früheren Zeiten hatten es da nicht ganz so schön wie wir. Wir stöhnen ja über den Klimawandel, aber wir haben dadurch auch manchmal mehr Wärme, als es damals gab, im Mittelalter. Wir haben heute die perfektesten Heizungen. Wir haben ein medizinisches System, das seinesgleichen auf der Welt sucht. Und doch merken wir, wir sind hilflos. Wir sind auf uns allein gestellt. Ich habe ein Zitat gefunden. Das möchte ich uns gerne mitgeben jetzt für die kommende Zeit, damit uns klar wird, wer wir sind. Das Zitat lautet, wir sind Bettler. Wir sind Bettler. Wer sich so ein bisschen auskennt, weiß auch, von wem das Zitat stammt. Ja? Martin Luther, richtig. Das kommt jetzt nicht von ungefähr. Man muss jetzt nicht ein Jubiläum feiern, um an Martin Luther zu denken. Es hat mal jemand einen Text geschrieben, der hat die Überschrift, Martin Luther ist tot, die Reformation lebt. Und tatsächlich, gestern ist der Todestag von Martin Luther gewesen. 1546. Es war eine Zeit der Unsicherheit. Eine Zeit, wo keiner wusste, wie es weitergeht. Und genau in dieser Zeit leben wir ja auch. Ich möchte an Luther ein bisschen erinnern. Nicht an seinem Anfang, das wird oft gemacht, sondern an seinem Ende. Und eins vorweg, Gott braucht nicht Superhelden. Er braucht Menschen. Er braucht Menschen mit allen Begabungen. Menschen, die dazu beitragen wollen, dass Gottes Wort gehört wird. Wie ging es Luther in den letzten Tagen, in den letzten Jahren, kann man fast schon sagen? Ihm war die Stadt, in der er schon so lange lebte, Wittenberg, so verleidet, dass er 1545 beschlossen hatte, sein Haus zu verkaufen, und er war auch erst bereit, wieder zurückzukehren, als man ihm versicherte, dieses, worüber er sich so aufregte, würde abgestellt. Was war das? Es war die Jugend. Man glaubt es kaum. Die Jugend der Stadt hat ihn fürchterlich geärgert durch ihr ungezügeltes Treiben, wie es heißt. Also die Stadt Wittenberg hat versprochen, das kriegen wir in den Griff. Und dann ist Luther wieder zurückgekommen. Und er war damals 62. 63 wurde er dann im Jahre 1545. Und er bekam einen Auftrag, obwohl er schon kränklich war. Er sollte in die Stadt Eisleben gehen. Da ging es um die Grafen von Mansfeld. Und das war ein Versöhnungswerk, so sagte das Luther. Eigentlich eher ein Vertrag, ein Geschäft, eine Verhandlung. Er kam schon krank dort an. Es überkam ihm die Ahnung, wo er geboren wurde, das war nämlich Eisleben, könnte auch sein Ende geschehen. Und doch hatte er die Kraft, viermal zu predigen. Am 23. Januar traf er in der Stadt ein. Dann, 17. Februar, wurde er bettlägerig. Alles, was man ihm als Stärkung anbot, half nichts. Er befahl sich im Gebet Gott an. Dann wurde er gefragt von seinen Begleitern, ob er denn an seiner Lehre festhalten und darauf sterben wollte. Und dann gab er ihnen ein festes Ja. Und dann starb er am 18. Februar. Sein Leichnam wurde nach Wittenberg gebracht und dort in der Schlosskirche beerdigt. Der Tod, das war bei Luther schon früh ein Thema. Schon als junger Mann in Erfurt, als er noch Mönch war, noch als Student sogar. Er rechnete immer wieder damit, dass er so krank werden würde oder dass er das Martyrium erleiden müsste. Und ursprünglich war das auch die Triebfeder für seine Theologie. Er hatte diese Angst vor dem Tod und vor allem vor dem Gericht, das dann kommt. Aber im Glauben an Jesus Christus hat er diese Angst überwunden. Dann später erlebte er immer wieder akute Lebensgefahr. Mit Mitte 40 zum Beispiel, 1527, da hatte er Herzbeschwerden. Und dann, 10 Jahre später, so in meinem Alter etwa, da schien das Ende unmittelbar bevorzustehen. Er hatte ein Harnsteinleiden. Und von diesem Tag an rechnete er jeden Tag mit dem baldigen Tod. Luther hat an diesen Verhandlungen in Eisleben nicht immer teilnehmen können. Es war ihm nicht wohl, aber am Abendessen, da hat er teilgenommen. Und dabei haben sie miteinander das Gespräch geführt, was wird sein in der ewigen Welt, wenn wir bei Gott sind? Werden wir uns dann wiedererkennen? Luther, Justus Jonas, Magister Cölius, werden wir uns kennen? Das war für Luther gar nicht so eine abwegige Frage, denn er rechnete fest damit, wer in Christus erneuert ist, der erkennt auf geistliche Wege. Er wird die anderen anders erkennen als Adam seine Frau Eva im Paradies. Luther hatte die Gewohnheit, nach der Mahlzeit zum Fenster zu gehen, um dort zu beten. Und das tat er auch an diesem Abend. Kurz darauf stellten sich Schmerzen ein, Beklemmungen in der Brust. Heute sagt man Angina pectoris. Man bemühte sich um Arzneimittel. Und dann konnte Luther eine Stunde auf einem Ruhebett schlafen. Um 10 wollte er dann in seine Kammer. Und dann hat er diesen Psalm 31 gebetet, den ich vorhin vorgelesen habe. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das wurde häufig von Sterbenden gebraucht. Er befiehlt seine Seele Gott an. Und er fordert dann die Anwesenden auch auf zu beten, aber nicht für ihn, sondern sozusagen für Gott selbst. Warum? Dem Herrn und seinem Evangelium, dass es ihm wohlgehe, denn das Konzilium von Trient und der leidige Papst zürnen mit ihm. Luther hatte doch durchaus Humor, auch in so einer sehr existenziellen Situation. In dieser Nacht wechselt er erneut sein Schlafbett. Er geht von der Kammer wieder zurück auf das Ruhebett. Wieder betet er. Schmerzen und Angst sind da. Ein Schweißausbruch ist wie ein Vorbote des Todes für ihn. Aber er dankt in allem dem Gott allen Trostes, dem Vater Jesu Christi, dass er seinen Sohn offenbart hat. Und so sagt Luther, den ich geglaubet, den ich geliebet, den ich gepredigt, bekannt und gelobet habe. Er ist sich gewiss, dass das Sterben ihn nicht aus der Hand Gottes reißt. Denn er weiß nach Johannes 3, wer an Gottes in Liebe dahingegebenen Sohn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird das ewige Leben haben. Er wiederholt noch 3-mal diesen Psalm 31, danach schweigt er. Und dann fragen seine Begleiter ihm, was ich schon sagte, wollt ihr auch auf euren Herrn Jesum Christum sterben und die Lehre, so ihr in seinem Namen getan? Ein vernehmliches Ja ist die Antwort. Er bekennt sich. Das ist wichtig. Und dann fällt er in Schlaf und reagiert nicht mehr. Man hebt hervor, Luther ist ganz in Frieden entschlafen. Und das Besondere ist dabei, man erkennt hier schon, Luther ist ein anderer als seine Zeitgenossen in der Art, wie er stirbt. Es gibt keine Brimborien um ihn herum. Es werden keine besonderen Sakramente noch eingefordert, keine Ölungen, nicht einmal die Beichte, obwohl Luther sie schätzte. Auch kein Abendmahl zuletzt. Er hatte am Sonntag im Gottesdienst am Abendmahl teilgenommen. Und so ist es auch niemand, der ihm irgend noch etwas zusprechen müsste. Luther selbst ist der Redende, nicht die anderen. Und seine Aussagen sind nicht unbedingt seine Worte, sondern sind Gebete aus der Bibel. Ich möchte gerne nochmal an einem Bibeltext deutlich machen, was hat Luther gehalten. Es ist der Text aus dem 40. Kapitel des Propheten Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden. Stimme eines Rufenden. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerichte soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Niederung. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Stimme eines Sprechenden, rufe. Und er spricht, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steige hinauf, Zion, du Verkündigerin froher Botschaft. Erhebe mit Macht deine Stimme, Jerusalem, du Verkündigerin froher Botschaft. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt Herrschaft für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirt, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und an seiner Brust tragen. Die Säugenden wird er sanft leiten. Ich möchte noch einmal diese Abschnitte uns vor Augen führen, weil da das Leben Luthers für mich irgendwo deutlich wird. Dieses tröstet mein Volk, die Knechtschaft hat ein Ende, die Schuld ist vergeben. Es geht bei Jesaja um die Gefangenschaft des Volkes. Babylonische Gefangenschaft, sagt man auch dazu. Und genauso hat Luther seine Zeit und seine Kirche damals beurteilt. Das ist ein Stichwort aus seinen frühen Schriften. Und gemeint ist, dass die Menschen in Angst und Ungewissheit waren. Warum? Weil sie die Bibel nicht kannten. Weil sie das Evangelium nicht deutlich vor Augen gemalt bekamen. Und so ist Luther auch wie dieser Rufer in der Wüste gewesen. Macht Bahn dem Herrn, eine ebene Bahn, ein Bahnen eines Weges, das ist seine Lebensaufgabe. Ein Zugang zu Gott wiederfinden, das hat ihn beschäftigt. Wie kann Jesus das Leben der Einzelnen bestimmen? Wie kann Gott zur Welt kommen? Und dann heißt es ja hier in Vers 4, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Auch das war Luther wichtig. Das, was jetzt hier im Bild ausgesagt wird, hat er für die Menschen und für die Organisationen verstanden. Nicht die Herrschaft von oben nach unten soll sich durchsetzen in der Gemeinde. Das Evangelium. Und deswegen sind für ihn alle Gläubigen an Jesus Priester und Bischöfe. Ja, oben und unten, das ist nicht das, was uns bestimmen soll. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, heißt es. Merkwürdig. Bahnt einen Weg unseren Gott, das hört sich so aktiv an, als könnten wir selber was dazu beitragen. Nein, wir können es nicht. Es ist Gottes Entschluss. Er selbst ist es, der offenbar wird. Des Herrn Mund hat's geredet. Sein Wort ist das Entscheidende. Diese Offenbarung offenbart sich selbst. Gottes Wort. Und dann diese Aufforderung, rede, predige. Und dann heißt es hier, was soll ich reden, was soll ich predigen? Auch diese Frage hat Luther ein Leben lang beschäftigt. Er war jemand, der hatte Lust dazu zu predigen, aber er hatte auch eine große Not. Wie soll er die Menschen erreichen? Und dann, die Frage ist ja auch, was ist eigentlich der Mensch vor Gott? Und da ist der Prophet sehr realistisch. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Gras ist das Volk, aber das Wort Gottes bleibt ewig. Was sind wir schon gegenüber Gottes Wort? Menschen sind dem Gras gleich, das verwelkt. Und immer wieder diese Aufforderung, bring die frohe Botschaft zu den Leuten. Die frohe Botschaft steht schon bei Jesaja. Die Freudenbotschaft. Und wer das ist, der hat auch gleich einen neuen Beruf, Freudenbote. Oder wie es hier auch heißt, Freudenbotin. Luther hat das so übersetzt, Freudenbotin. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. So als ob die das nicht wüssten. Nein, sie mussten es gesagt kriegen. Eine frohe Botschaft und dann noch die Aufforderung, hab keine Angst, sei furchtlos, du Prediger des Evangeliums. Und da nehme ich auch wieder Luther wahr. Was hat er alles auf sich genommen? Vor Kirchenoberen aufzutreten, sich und seine Botschaft zu rechtfertigen und auch vor den Politikern auf den Reichstag. Siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Auch diese letzten Teile von Jesaja 40, das war entscheidend für Luther. Nicht die Menschen haben die Macht. Gott, so hat man es später ausgedrückt, sitzt im Regimente. Und Gott hält, was er verspricht. Er ist es auch, und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit wieder wichtig zu hören, der Vergeltung übt. Vergeltung ist nicht Sache der Menschen. Nicht unsere Aufgabe ist es, Vergeltung zu üben. Und Gott tut es auf seine Weise. Er ist der Hirte. Kein Papst oder Bischof kann diese Rolle übernehmen. Ich möchte uns das noch einmal sozusagen zum Hausgebrauch zusammenfassen. Das erste ist, Gott lässt uns auch in diesen Stunden nicht allein. Wir dürfen nicht vergessen, wir schauen immer gerne auf diese Figur Luther, aber in Wirklichkeit gibt es da ganz viele Figuren drumherum. Nehmen wir allein nur seine Frau, die er 1525 geheiratet hat, Katharina von Bora. Die haben sich damals in einem ehemaligen Kloster in Wittenberg eingerichtet. Und diese Frau, die hat ja mehr als Luther den Rücken freigehalten. Sie hat verwaltet und gewirtschaftet, Viehzucht betrieben und Bier gebraut, um Luther und seine Studenten zu verköstigen. Das wissen auch viele, aber viele wissen auch nicht, warum. Bier hat man fast zu jeder Mahlzeit damals getrunken. Ja, nicht, weil man so beschwipst war. Das Bier war dazu gar nicht unbedingt gemacht. Aber das normale Trinkwasser war nicht in der Lage, dass man es trinkt. Das Bier, das war in Ordnung. Da konnte nicht viel passieren. Und so war eben auch vieles, was in der damaligen Zeit war, eine Pionierleistung. Da hat auch die Katharina von Bora einiges getan. Sie leitete in der Pest ein Hospiz, pflegte mit anderen zusammen die Kranken. Sie hilft auch fast wie eine Therapeutin ihrem Mann, der immer wieder auch in viele Depressionen hineingeraten war. Durch ihr Wesen wahrscheinlich. Sie hat Studenten beherbergt in diesem großen Kloster. Sie hat auch dazu beigetragen, dass die Aussprüche von Luther erhalten sind. Und sie hat den wirtschaftlichen Nöten vorgebeugt. Luther nennt seine Frau ehrfurchtsvoll Herr Käthe. Sie hat auch finanziell die Lutherschriften im Druck betreut. Sie erwirbt sich Respekt mit schlagfertigen Beiträgen. Und dann natürlich, außer der Frau, gibt es ja auch noch die Kinder Luther. 6 an der Zahl. 2 davon sterben allerdings zu Lebzeiten ihrer Eltern. Nach Luthers Tod, das wird auch oft vergessen, hatte es Katharina nicht so leicht. Sie kam in eine wirtschaftliche Not. Luther hatte einen Ehevertrag aufsetzen lassen. Sie war die Alleinerbin. Und das nochmal im Testament 1542 bestätigt. Aber dann fanden sie juristische Tricks und sagten, das widerspricht dem geltenden Recht, sowas kann man nicht machen. Erst ein Machtwort des Kurfürsten sicherte ihr die Erbschaft. Und so kann sie zunächst einmal im Kloster leben bleiben. Aber das ist nur das eine, das ist die menschliche Seite. Das andere ist die geistliche Seite, das Geschenk an uns, Gottes Wort. Ich habe früher oft so gedacht, wir müssen immer geistlicher werden. Da muss immer noch mehr Prozente bei mir geistlich durchdringen. Und ich merke, bei Luther ist das anders. Wir sehen ihn zwar als einen gewissen Gläubigen, auch auf dem Sterbebett, aber nicht, weil er es selber in der Tasche hat, weil da in ihm irgendetwas gewachsen wäre, was ihm selber auf die Schulter klopfen könnte. Nein. Erst wenn das Vollkommene kommt, wird das Stückwerk abgetan, schreibt Paulus im 1. Korinther. Das wusste auch Luther. Und deswegen, wenn wir in dieser Erkenntnis Gottes wachsen wollen, dann geht das immer wieder neu los. Immer wieder neu. Nicht wie so ein Akku, den man dann wieder auflädt und wo das dann alles von selber läuft, sondern es ist mehr wie beim Essen, beim Nahrung aufnehmen. Wir lernen nie aus. Luther hat kurz vor seinem Tod noch einen Zettel geschrieben, der wurde auch aufbewahrt und da vergleicht er die Bibel mit anderen Schriften. Er sagt, diese Schriften des Vergil, römischer Dichter, die kann keiner verstehen, er sei denn 5 Jahre Hirte oder Landwirt gewesen. Und so auch die Heilige Schrift, die kann man nicht verschmeckt haben, es sei denn, man habe 100 Jahre mit den Propheten die Kirche geleitet. Es geht um die Praxis des Glaubens. Wir können nicht einfach so in der Theorie stecken bleiben und sagen, jetzt muss ich noch mal einen Kurs besuchen, da wird die Sache schon besser. Sondern es geht tatsächlich um das Leben daraus. Wir sind Bettler, das ist wahr. Das steht am Ende von diesem Abschnitt. Er hat sich das abgerungen. Dieser Zettel vom 16. Februar, ist tatsächlich die letzte erhaltene schriftliche Äußerung von Luther. Und es geht um diese schwierige Aufgabe, etwas zu verstehen, die Bibel zu verstehen. Verstehen, das kann nicht theoretisch sein. Da muss man eine praktische Erfahrung mit verbinden. Und Luther hat großen Respekt, wenn er das so beschreibt, vor der Arbeit des Bauern, vor der Arbeit des Politikers. Und dann die Bibel. Die Heilige Schrift glaube niemand genug verschmeckt zu haben, wenn er nicht 100 Jahre mit den Propheten die Gemeinden geleitet hat. Das Verstehen der Bibel ist eine Aufgabe, die unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigt. Und da muss ich sagen, da habe ich in meinem Studium immer wieder Probleme, weil ich dachte, die versuchen uns jetzt da irgendwelche Sachen zu zeigen, wo das auch ohne Gott geht, wie man die Bibel auch ohne Gott verstehen kann. Und gleichzeitig hatte ich in meinem ersten Semester ein Seminar über Luther. Dann dachte ich, nee, das kann nicht sein. Luther muss recht haben. Wir sind Bettler. Das Wunder des Verstehens, es geschieht. Aber nicht, weil wir es können, weil wir es machen. Ich denke, es ist wie bei Paulus. Paulus hat auch immer wieder deutlich gemacht, dass er selber nicht derjenige ist, der den Laden am Laufen hält. Aber er wird gehalten. Und so hat Luther am Ende seines Lebens auch nochmal ein Bekenntnis abgelegt, das häufig auch zitiert wird. Und das möchte ich gerne auch ans Ende der Predigt stellen. Es ist inspiriert von dem Vers aus dem Hebräerbrief: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Luther hat das, was er geschrieben hatte, überschrieben mit den beiden Worten: Meine Hoffnung. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Es gibt Momente im Leben, wo die Schuld und das Versagen uns zweifeln lassen, dass wir bei Gott angenommen sind. Aber Luther erinnert uns daran, dass es nicht auf unsere Gefühle ankommt, wie wir uns fühlen, sondern auf die Blickrichtung zu Jesus. Wenn wir uns an ihm festhalten, bringt er uns zum Ziel. Und so hat Luther seinen Kampf gekämpft bei allen Niederlagen, bei allen Siegen. Aber er hat immer allem Anschein nach nicht den Blick auf Jesus verloren. Darauf kommt es an. Ich muss an eine andere Sache an der Uni denken. Da wurden uns alle Konfessionen in einem Seminar vorgestellt. Und dann sagte der Dozent, Kirchengeschichtler, Hauschild: Und jetzt kommt die Wahrheit. Und das war Martin Luther. Amen.